Ich musste da auch erkennen, dass Veränderung nur gemeinsam funktioniert. Und auch gerade so eine Nachfolge ist eine Teamaufgabe. Und als ich den Fuß vom Gas genommen habe und selber erkannt habe, ist es vielleicht gut, als Unternehmensführung und auch zum Beispiel aus der Gesellschafterrichtung strategische Ziele zu setzen, aber an der Basis darum zu bitten, dass das Wie gemeinsam ausformuliert wird. Und da meine ich auch ernsthaft und nicht einfach was hinlegen, was die anderen unterschreiben. Da hat es dann plötzlich funktioniert. Und da ging es für uns deutlich besser. Und seitdem müssen wir manchmal bremsen und sagen, jetzt ist gut, mach mal Pause.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts rund um die Köpfe, Ideen, Impulse des Big Bang KI Festivals. Heute spreche ich mit einer Frau, die Technik und Transformation auf faszinierende Weise verbindet. Larissa Zeichert. Sie ist die CEO der LAT-Gruppe, einem Berliner Familienunternehmen für Bahntechnik, Leit- und Sicherheitstechnik sowie digitale Infrastruktur. Dazu hören wir gleich nochmal mehr. Als studierte Wirtschaftsingenieurin und vielfach ausgezeichnete Unternehmerin treibt sie Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Diversität im Mittelstand aktiv voran. Und zwar nicht nur Unternehmen, sondern auch in Politik und Verbänden. Larissa sitzt im Aufsichtsrat der Berliner Volksbank und engagiert sich leidenschaftlich für mehr Frauen in MINT-Berufen. Kurz gesagt, sie ist eine der sichtbarsten Stimmen für eine moderne, nachhaltige und diverse Wirtschaft in Deutschland. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch über Female Leadership, die Zukunft der Mobilität, KI im Mittelstand und über das, was Larissa persönlich eintreibt. Herzlich willkommen, liebe Larissa.
Vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich bei euch sein darf.
Larissa, du vereinst ja so viele Themen in einer Person. Technik, Unternehmertum, Digitalisierung, Female Leadership. Wie würdest du dich denn selbst vorstellen?
Ich habe die Übung gerade mal mit meinen Kindern gemacht und gesagt, was beschreibt euch beziehungsweise was macht euren Charakter aus? Und es war ganz spannend, weil jeder Mensch stellt sich ja hoffentlich irgendwann diese Frage. Ich glaube, drei Dinge treffen auf mich zu. Ich bin unheimlich neugierig und von innen heraus getrieben ist, glaube ich, so der zweite Punkt. Also ich finde selten meinen Pauseknopf. Und das dritte Thema ist aber, ich versuche zuverlässig zu sein. Das heißt, ich gehe auch gerne Dinge an, die mal länger dauern. Und dann kommt man doch zu dem einen oder anderen Amt.
Ja, und vor allem, du bist auch enorm sichtbar. Das ist natürlich auch sehr gut, weil wir vor allem in diesen Technikfeldern die sichtbaren Frauen auch als VorbilderInnen brauchen. Du hast ja Medientechnik als Ingenieurwissenschaft studiert, dich international weitergebildet und führst heute mit deiner Schwester euer Familienunternehmen. Was hat dich auf diesem Weg besonders geprägt?
Wow, ich glaube, wir fangen mal bei dem Thema Sichtbarkeit an. Also ich bin über Nacht in die Nachfolge gekommen. Mein Vater hatte tatsächlich einen Herzinfarkt und meine Schwestern und ich sehr wenig Zeit zu entscheiden, wie es weitergeht. Und wenn man vor so einer Herausforderung steht, dann geht man schon in sich und überlegt, schaffe ich es überhaupt? Also das ist dann schon so ein Berg und auch ich war damals im Konzern tätig, dachte, will ich überhaupt irgendwie Unternehmerin sein oder wieder Unternehmerin sein? Bin ich dieser Herausforderung gewachsen und was ist das eigentlich für eine riesige Branche, in die ich da einsteige? Und bei dieser Frage, schaffe ich das überhaupt, hat mir damals ein Vorbild sehr geholfen. Eine Frau, die war aktiv bei Bombardier und ich habe dann so gedacht, wenn die es schafft, dann kann ich es ja auch mal versuchen. Mhm. Und das ist meine Lektion zum Thema Vorbilder. Also ich glaube, keiner steht so sehr unbedingt da drauf, sich immer vor die Kamera zu stellen. Und bei mir fing das an, ich habe ihn sogar mitgebracht mit diesem typischen Bauhelmfoto. Ja. Wir sind im Tiefbau, ne? Also ja. Im Tiefbau gibt es keine Helme, um das hier nochmal klar zu sagen. Aber es war das Thema und das Foto, was in der Presse immer gern gesehen war. Und ich bin da enorm über meinen Schatten gesprungen, habe gesagt, ich mache es trotzdem, weil ich selber das nie mich gewagt hätte anzufangen, wenn ich keine Vorbilder gehabt hätte. Und deswegen werde ich da auch nicht müde und versuche da immer weiterzumachen. Ich möchte auch meinen Töchtern ein Vorbild sein, aber ich möchte auch draußen für junge Leute, jetzt mal unabhängig, ob Männer oder Frauen, zeigen Unternehmertum. Auch wir kochen alle nur mit Wasser. Da hat ja keiner irgendein besonderes Hexenwerk. Deswegen.
Ja, das muss man immer wieder dazu sagen. Ne? Wenn du auf deinen bisherigen Weg zurückblickst, was war denn die mutigste Entscheidung, die du getroffen hast oder treffen musstest vielleicht?
Oh wow, ich habe manchmal das Gefühl, ich treffe jeden Tag eine. Letzte Woche im Kletterpark musste ich mich mal über so eine Schlucht werfen, die war auch irgendwie mutig. Neue Baugeräte ausprobieren, aber nichts davon kommt dem gleich, was die Nachfolge mit mir gemacht hat. Also meine Konzernkarriere verlassen, auch meine Träume aufgeben. Ich war ja auf einem Weg, den ich gehen wollte und für den ich auch viel gemacht und viel geopfert hatte. Und dann zu sagen, jetzt nochmal alles auf Null, von vorne anfangen mit einem Team, was ich nicht selber gewählt habe, und in die Nachfolge gehen in eine Branche, in der ich mich ja damals nicht zu Hause gefühlt habe. Das war schon ein großer Schritt. Der ist auch nicht über Nacht passiert, auch wenn er über Nacht so entstanden ist. Der hat 10 Jahre gedauert.
Ja, das ist wirklich unheimlich mutig, ne? Und in dem Fall hat sich das ja auch sehr gelohnt. Wenn wir nochmal zur LAT-Gruppe kommen, das ist ein mittelständisches Unternehmen mit Fokus auf Bahntechnik und digitale Infrastruktur. A, vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen erzählen, was das genau bedeutet und was macht euch denn als Unternehmen so besonders?
Okay, also was das bedeutet. Wir sind in der Mobilitätsbranche zu Hause und arbeiten tatsächlich rund ums Gleis. Ich sage immer so gern mit beiden Händen. Es sind noch sehr analoge Berufsbilder. Wir verlegen Kabel, am liebsten die ganz dicken. Oder ich sage manchmal da, wo es nicht mehr wehtut, wenn man anfasst, Starkstrom. Ja. Und was macht das Ganze spannend? Also wir befinden uns natürlich gerade mitten in so einer Mobilitätswende und deswegen passiert da unheimlich viel, aber es ist eine sehr alte Branche, die noch ganz viel Veränderungsbedarf hat. Und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, was macht LAT besonders? Unsere erste Veränderung war ja erzwungen, also extern erzwungen und keine gewählte Veränderung. Sowas ist immer enorm krass, aber es löst auch etwas aus und wir sind als Team unheimlich agil. Dadurch, dass wir die erste Veränderung machen mussten, sind alle Veränderungen danach sehr leicht gefallen. Wir sind zum Beispiel auf den Baustellen komplett digital. Wir haben kein handschriftliches Bautagebuch mehr, sondern eine App, in die wir alles eingeben. Wir haben hier einen Werkstudenten gerade aktiv, der sieht, wie KI in der Verwaltung stärker genutzt werden kann, um solche Prozesse zu automatisieren. Aber wir haben auch unsere Berufsfelder komplett modernisiert und haben da gerade im Bereich Videoüberwachungstechnik, die machen wir im ÖPNV, schon sehr viel KI genutzt und früh neue Dinge angefangen. Ich glaube, jetzt schon 8 Jahre her, als da noch keiner drüber nachgedacht hat. Mhm. Sowas bringt natürlich dann langfristig auch große Vorteile.
Ja, das glaube ich. Und es ist ja auch immer spannend, an neuen Technologien zu arbeiten und am Ende auch natürlich lukrativ. Schließlich habt ihr ein Unternehmen, was ja auch Gewinne erwirtschaften sollte im Idealfall. Wie gelingt denn bei euch die Verbindung von Tradition und Innovation? Wir haben eben schon dazu gesprochen. Gerade im technischen Mittelstand stelle ich mir das schwierig vor, weil die Entwicklungen sehr rasant gerade stattfinden.
Oh, ich glaube, da gibt es so eine geheime Formel. Also Veränderung ist wichtig, aber Zeit auch. Also dass alle im Team auch nachkommen und mitwirken können und vor allen Dingen auch Spaß an der Veränderung an sich finden. Wir haben sowas immer spielerisch angefangen. Ganz am Anfang hatte ich aus dem Konzern so ein paar, ich würde sagen, meine größten Fehler am Anfang meiner Karriere bei LAT waren tatsächlich, dass ich dachte, Veränderung geht auch mit der Brechstange. Oder ich habe damals angefangen mit so einem Workshop und wollte alle irgendwie in neue Räume bringen und ganz was Modernes und habe da viel zu stark getrieben. Im Ergebnis ist das erste Innovationsthema, was ich gebracht habe, gleich mal gnadenlos schiefgelaufen. Also auch wirklich so schiefgelaufen, dass dieses Produkt von meinen Kollegen nicht mal ausgepackt wurde.
Okay.
Ist aber dann auch, glaube ich, eine Lernkurve für mich auch gewesen, dass ich mich getraut habe, nachzufragen, woran liegt es denn? Und eben dieses Learning nicht einfach gelöscht habe. Es wäre, glaube ich, einfacher und nicht so schmerzhaft für mein Ego gewesen. Aber ich musste da auch erkennen, dass Veränderung nur gemeinsam funktioniert. Und auch gerade so eine Nachfolge ist eine Teamaufgabe. Und als ich den Fuß vom Gas genommen habe und selber erkannt habe, ist es vielleicht gut, als Unternehmensführung und auch zum Beispiel aus der Gesellschafterrichtung strategische Ziele zu setzen, aber an der Basis darum zu bitten, dass das Wie gemeinsam ausformuliert wird. Und da meine ich auch ernsthaft und nicht einfach was hinlegen, was die anderen unterschreiben. Mhm. Da hat es dann plötzlich funktioniert. Und da ging es für uns deutlich besser. Und seitdem müssen wir manchmal bremsen und sagen, jetzt ist gut, mach mal Pause.
Ja, stimmt. Also die Unternehmenskultur muss natürlich passen, damit man eben Innovationen überhaupt durchsetzen kann. Das ist, glaube ich, wirklich das A und O, das, was auch häufig unterschätzt wird.
Einen Tipp habe ich da, aber der hat für uns gut funktioniert. Veränderung wird auch, finde ich, sehr stark getrieben durch Startups. Und wir als Familienunternehmen haben zum Beispiel direkt bei uns in der Zentrale auch Startups angesiedelt, weil die so eine offene Kultur haben. Die sind auch irgendwie neugierig, mutig, die wollen Dinge ausprobieren. Und diese Euphorie ist unheimlich ansteckend. Also für mich ist nach wie vor das Geheimrezept, hier auch wirklich aktiv mit Startups zusammenzuarbeiten und diesen Austausch, den Blick über den Tellerrand, auch zu unterstützen und einzufordern.
Ja, ich glaube, Startup-Teams ist da ganz aktiv, ne?
Genau, da bin ich auch als Mentorin noch ein bisschen anders. Da wollen wir ja Unternehmertum auch jungen Leuten nahelegen. Es macht auch Spaß, die haben klasse Gründerideen. Ich nehme da auch immer ganz viel mit. Mhm. Da versuchen wir tatsächlich im Ehrenamt was auszugleichen, was in den Schulbüchern nicht so präsent ist. Nämlich dieses ganze Thema Unternehmermut, auch sowas einfach mal anzufangen.
Ja, genau. Wir hatten dazu auch schon mit der Marie-Christine Ostermann gesprochen. Das ist wirklich auch ein spannendes und wichtiges Thema, finde ich. Wenn wir nochmal zurück zum Thema Mobilität kommen, das ist ja so ein bisschen euer Thema bei LAT. Ihr arbeitet eng mit der Deutschen Bahn zusammen. Klar, es ist ja Schienenthema und anderen Infrastrukturunternehmen. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen und Chancen in der Mobilität der Zukunft? Was erwartet uns da?
Also wenn wir gerade mal schienennah bleiben, dann ist das ganze Thema Infrastruktur natürlich ein offensichtliches. Da wurde ja auch gerade von der Bundesregierung ein schönes Paket verabschiedet. Ich glaube, wir sollten gar nicht so sehr darauf gucken, was kaputt ist, sondern auf die Chancen und Möglichkeiten, die damit einhergehen. Wir haben ja durch den digitalen Wandel auch am Gleis viel mehr Möglichkeiten, mit Daten zu arbeiten, allein prädiktive Wartung oder eben auch Datenübertragung, vernetzte Daten, die den Verkehr beschleunigen können und vielleicht auch mal fahrgastseitig gedacht, sowas wie Umsteigen, deutlich erleichtern können. Wir sind da noch nicht da angekommen, wo es sein müsste. Das weiß jeder User. Ja. Deswegen, ich sehe ganz viele Chancen in meiner Branche, deswegen liebe ich sie auch so. Einfach was zu verändern, macht eigentlich schon viel besser. Und es wurde ja vorhin gesagt, in die digitale Infrastruktur der Bahn. Ich liebe schon, dass wir diesen Wortwandel haben. Tatsächlich ist es ja alles noch was zum Anfassen und es wird auch nicht so schnell sich in Luft auflösen. Da wird noch ganz schön viel gebaut. Aber in den Prozessen selbst, kommen wir, glaube ich, auch nachher zu, die zu optimieren, indem man die Dokumentation verbessert, zum Beispiel mithilfe von Robotern, sind Projekte, die wir gerade machen. Oder Elektriker entlastet, indem wir die KI nutzen und Fehler schneller erkennen können. Da, also für mich ein Riesenspielplatz, da geht noch so viel. Und jeder, der das sich mal anschauen möchte, darf gerne mit mir raus ans Gleis. Ich sprudel da immer über vor Ideen, weil eben irgendwie ist das eine Branche, die ist schon sehr alt.
Und da gibt's solltest du als Beraterin auch zu der Deutschen Bahn.
Ja, ich glaube, die haben schon richtig gute Leute. Wir haben in Deutschland gelernt zu haten, anstatt die Möglichkeiten zu sehen. Ich glaube, da brauchen wir einen kleinen Sinneswandel.
Ja, ich bin gespannt. Aber also die Zeichen stehen ja gut, dass das alles sozusagen nach vorne gebracht wird. Welche Rolle spielen denn Nachhaltigkeit und Technologie gerade in diesem Umfeld? Wie kriegt ihr das konkret in Projekten zusammen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also gerade Nachhaltigkeit spielt bei LAT eine Riesenrolle. Meine Schwester selber studierte Biologin, hat das Thema immer auf dem Schirm. Wir hatten aber auch schon vor 20 Jahren Solardächer. Also es kam jetzt nicht gerade erst plötzlich und haben das immer weiter ausgebaut. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir zum einen daran glauben, dass wir für die nächste Generation hier aktiv sind, also eben auch was schaffen müssen, was funktioniert. Zum anderen natürlich mit unserem Riesendurst nach Tech. Das macht einfach Spaß. Also jeder, der ein bisschen Richtung Zukunft denkt, kann ja auch an dem Thema Nachhaltigkeit nicht wirklich vorbei oder sollte es gar nicht wollen. Dann sind wir natürlich auch am Gleis unterwegs und das ist auch eine sehr nachhaltige Reisemethodik. Jetzt müssen wir auch ehrlich sein, gerade auf Baustellen, die Kreislaufwirtschaft ist da noch nicht angekommen. Also wir müssen nach Vorgabe so viel auf einer Baustelle auch abtransportieren, was wir danach irgendwie kurz ausgesiebt wieder zurückbringen. Es macht gar keinen Sinn. Aber auch da bin ich ein großer Freund von Potenzial. Da tut sich eine ganze Menge. Um mal zum Thema KI zurückzukommen. Wir müssen seit Jahren ja so einen Nachhaltigkeitsbericht auch schreiben, einen vereinfachten. Wir sind nicht, ein Glück, nicht in der Größe, wo wir sowas veröffentlichen müssen. Aber wir schreiben ihn trotzdem, auch für unsere Kunden. Und das ist ja unheimlich geil, wenn man so ein Tool wie Perplexity nutzt und aus den öffentlichen Quellen, die man ohnehin hat, so einen Nachhaltigkeitsbericht formuliert. Da profitieren auch wir als KMU.
Ja, das ist super. Jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, was ihr alles macht und was man drumherum machen kann. Was würdest du dir denn von der Politik wünschen, um nachhaltige Mobilitätslösungen besser voranzubringen?
Ach, ich glaube, ich würde mir wünschen, einfach erstmal den Mittelstand wieder voranzubringen. Da geht es gar nicht so sehr um die Branche. Wir sind ja irgendwie Wirtschaft und als Familienunternehmen auch, würde ich sagen, sehr aktiv. Wir wissen schon, was wir machen da draußen, aber die Rahmenbedingungen zu schaffen, Unternehmen die Freiheit zu geben, handeln zu dürfen. Ich glaube, die drei typischen Dinge, die da immer genannt werden, Bürokratieabbau, ja klar, da wird uns aber jetzt auch die KI helfen. Also wir machen da schon eine ganze Menge Zuarbeit automatisiert. Digitalisierung, ich schicke regelmäßig noch Faxe ans Tiefbauamt. Also in meiner Branche wäre da schon noch Luft. Auch das wünsche ich mir. Vor allen Dingen aber, und das ist vielleicht untypisch, ich wünsche mir die Förderung von Sport. Weil wir feststellen, dass wir immer mehr Fachkräfte brauchen, die ein Wertesystem haben. Und ich glaube, Sport kann sowas vermitteln. Und ich wünsche mir immer mehr Menschen, die nicht nur auf Mathe und Deutsch geschult werden, sondern vor allen Dingen auf Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, vielleicht auch auf den notwendigen Biss, um weiterzukommen da im wirtschaftlichen Umfeld. Und es fehlt mir. Deswegen, ich glaube, meine dritte Säule ist die untypische. Ich will Sport und daran eine richtige Investition sehen, weil ich das wertetechnisch enorm gut vertreten kann.
Das kann ich wirklich nur bestätigen. Wir haben hier, wenn ich hier neues Personal suche und Gespräche führe, achten wir schon drauf, dass jemand idealerweise aus dem Mannschaftssport kommt, weil das einfach Teamplayer sind. Das kann man niemandem anerziehen und da weiß man, das funktioniert. Funktioniert jemand im Team, der weiß, was das bedeutet, ne? Und sich auch gegenseitig aufeinander verlassen, eine gewisse Disziplin und so weiter. Also das machen wir auch so hier.
Ja. Es wurde lange vergessen, also ich sehe das gerade in Berlin, aber es ist, glaube ich, auch in allen anderen Bundesländern so, die öffentlichen Sportstätten, gerade für Kinder, ja. Da wird eigentlich nicht rein investiert und der Zusammenhang zur Wirtschaft wird oft übersehen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns auch als Unternehmen da engagieren und gerade in unserer Region unheimlich viel im Sport machen. Ob es da in die Richtung geht, dass wir Mitarbeiter freistellen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder eben auch durch Sponsorings oder Engagements. Aber wir können nicht alles alleine schaffen. Und es sind natürlich auch oft Sachen, die wir gar nicht abschreiben können, die für uns null Vorteil bringen, außer eine Investition in die Zukunft. Und wenn ich da sehe, wie die Sportstätten im Moment vernachlässigt werden und sich nur aufs Ehrenamt stützen, da läuft was falsch in unserer Gesellschaft.
Ja, leider. Apropos, es läuft was falsch. Ist jetzt kein schöner Übergang, aber leider passend. Es geht um das Thema Frauentechnik, Frauenanteil im Unternehmertum. Du bist ja auch engagiert im VDU, Verband der Unternehmerinnen, als Mentorin und Speakerin für Frauen in Technik und Führung. Warum liegt dir dieses Thema so am Herzen?
Also ich habe meinen Studiengang ja aus Versehen ausgewählt. Ich wollte eigentlich gar nicht Ingenieurin werden und ich stehe da auch zu, weil hätte ich je diese Beschreibung gelesen, hätte ich mich niemals für den Studiengang angemeldet. Aber meine Mutter hatte mich gedrängt, ich sollte vor meinem, ich habe so ein Jahr gemacht, so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das mittlerweile nennt, Work and Travel.
Ja, so ein Gap Year.
Gap Year, genau. Und sie hatte gesagt, wenn du das machst, dann musst du dich vorher bei einer Uni einschreiben. Und das habe ich dann auch gemacht, indem ich mir die Zahlen kurz einfach ausgedacht habe und die Beschreibungen nicht gelesen habe. Ich bin dann tatsächlich einfach nach London gegangen, an die Uni, wo ich mich beworben hatte, weil irgendwie war die Zeit um und ich musste ja. Und war total verblüfft, als ich bei Electrical Engineering gelandet bin. Das Einzige, was mich in dem Studiengang gehalten hat, war der Flugsimulator, der dort im Labor stand. Den wollte ich unbedingt ausprobieren, ging erst im zweiten Studienjahr. Deswegen musste ich durchhalten. Und ich habe erst, als ich da war und gelernt habe, ich schaffe das eigentlich, ist sogar, ich liebe es sogar, festgestellt, dass ein technischer Beruf mir liegt. Mhm. Aber diese Zufälle, die sind nicht okay. Und die sind, glaube ich, auch der Grund, dass wir zu wenig Frauen in den MINT-Berufen haben. Also die Rollenvorbilder fehlen, aber auch die Kurse sind zum Teil auch in Deutschland übrigens, ich arbeite ja viel mit den Hochschulen zusammen, so trocken beschrieben, dass wir, glaube ich, keine Ahnung haben, was da geht oder was wir da machen würden.
Ja.
Deswegen engagiere ich mich da. Ich glaube aber auch sehr stark an die Ausbildungsberufe. Ich glaube, da ist viel dran, dass Handwerk erstmal in einer Ausbildung gelernt wird. Ich vergleiche es auch immer gerne mit Olympiasportlern. Wenn die Elektriker zu spät an die Werkbank kommen, dann entwickeln die später im Alter nie die Fingerfertigkeiten, die sie brauchen, um wirklich filigranen Dinge auch handhaben zu können. Deswegen beides, also ich bin nicht nur für die MINT-Berufe im Studiengang, sondern auch an den USZ sehr aktiv, zum Beispiel in Eisenhüttenstadt. Und es gibt mir auch unheimlich viel zurück. Wir müssen ja unser Gehirn auch immer weiter trainieren.
Richtig, ich habe auch vor der Uni eine Ausbildung gemacht. Das hat mir auch sehr geholfen, Dinge besser einzuordnen auch und zu sehen, wie das Arbeitsleben ist. Ne? Da kommt man nicht ganz so blauäugig ins Studium rein.
Ja, und gerade wenn man Dinge bauen kann, die dann später programmiert werden, dann hat man eigentlich eine Traumkombi.
Ja, genau. Und auch für Frauen ist das eigentlich wirklich spannend. Ne? Das ist einfach nur der Zugang zu den MINT-Themen in der Didaktik muss noch ein bisschen gearbeitet werden, vielleicht auch schon auf Schulebene, damit da schon die Mädchen mehr Interesse an diesen Themen entwickeln, als es bisher noch ist. Ne?
Dieses Thema Neugier. Ich glaube auch, desto stärker die KI wird oder desto stärker wir Hilfsmittel eigentlich kriegen, um Themen ehrlicherweise wie Mathe und Deutsch einfach abzufertigen, müssen wir aufpassen, dass der Stundenplan wieder Richtung Neugierde geht, dass wir wissenshungrig bleiben und ausprobieren, Dinge einfach mal testen und da eben auch im handwerklichen Bereich, also mit den Händen arbeiten, weil das ist auch die Infrastruktur ein tolles Beispiel. Wir können alles drumherum digitalisieren, aber die Schiene wird die Schiene bleiben. Oder was ich auch immer gerne sage, Strom fliegt halt nicht durch die Luft, die Kabel werden wir dann auch noch brauchen.
Genau, die müssen auch verlegt werden. Ne? Ich werde manchmal gefragt, wir machen ja hier sehr viel zum Thema KI. auch im privaten Umfeld, was denn jetzt welche Berufe zukunftsfähig sind. Und da muss ich auch immer sagen, dass ich glaube, dass die Handwerkstätigkeiten in den nächsten 50 Jahren nicht durch KI ersetzt werden können.
Der Kabelverleger ist mein Lieblingsbeispiel. Den Ausbildungsberuf gibt es nicht mehr. Dabei sind wir mitten in einer Verkehrswende, einer Energiewende und dem Breitbandausbau. Aber den Beruf brauchen wir in Deutschland nicht mehr.
Achso, das wurde abgeschafft. Gibt es denn eine Alternative dazu? Oder was macht man jetzt?
Es gibt unter anderem den Straßenfacharbeiter, glaube ich, heißt der. Der hat sich auch schon dreimal umbenannt. Nur am Gleis haben wir gar keine Straße. Das heißt, jemand da 2 Jahre zu belehren, wie eine Straße gebaut wird, bringt natürlich wenig. Es gibt ein paar Alternativen. Die Berliner Wasserbetriebe bilden jetzt aus den Solaristen, was ich enorm spannend finde. Also wir haben einfach selber einen Beruf geschaffen. Ja. Also da ist die Wirtschaft, glaube ich, hinterher. Die BVG hat jetzt auch einen eigenen Ausbildungscampus. Lösungen zu bringen. Mir geht es an dieser Stelle eigentlich eher um die Anerkennung der Menschen, die die Arbeit machen, weil ich habe natürlich viele draußen, die sind Quereinsteiger, die haben vielleicht nicht den besten Schulabschluss, aber die machen trotzdem einen Hammerjob und die haben dann auch viel Arbeitserfahrung, können aber kein Zeugnis in der Richtung irgendwie sich erarbeiten. Also haben nie einen abgeschlossenen Ausbildungsberuf und sowas finde ich total schade, weil es ja auch was mit dem Stolzfaktor macht. Bin ich stolz auf mich selber? Und es ist auch ein Motivationsthema. Deswegen, wir machen ganz viel mit lebenslangem Lernen und interner Weiterbildung, aber es stimmt mich dann immer schon traurig, dass die Menschen, die dafür sorgen, dass auch KI und Strom und Co. funktioniert, die sind, die kein Zeugnis mehr kriegen. Da stimmt doch was nicht.
Also das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch, aber vielleicht ändert sich das ja in Zukunft, wenn man jetzt sieht, dass die Berufe gerade aus dem handwerklichen Bereich einfach eine neue Bedeutung bekommen und auch das Haptische, glaube ich, so ein kleines Revival erlebt, weil es einfach spannend ist, Sachen zu gestalten und zu machen. Und mit der KI, viele auch wissen, dass beispielsweise in den großen Beratungsgesellschaften, also bei den Big Four, ist es ja so, dass die Associates, die Absolventen, die sie bis zum letzten Jahr, glaube ich, in sehr großem Umfang eingestellt haben, die kann man zum größten Teil durch KI ersetzen, ist jetzt nicht schön, der Begriff, aber es ist ja tatsächlich so, dass diese ganzen ersten Analysen und PowerPoint-Präsentationen und Rechercheaufgaben jetzt wirklich durch andere Systeme erledigt werden.
Und, sogar ohne Schreibfehler bei mir. Ja.
Das ist schon cool. Und da ist schon eine Entwicklung zu beobachten. Deshalb bin ich mal gespannt, wie sich das dann insgesamt auf das Thema Ausbildung und Studium irgendwann auswirkt.
Ja, positiv gesehen macht das jetzt schon was. Also gerade Elektriker ist ja auch so ein Mangelberuf, dass wir die entlasten können draußen. Also dass wir gerade Dokumentationsarbeit und so eben viel beschleunigter hinkriegen durch digitale Hilfsmittel. Und das macht schon Freude, weil es auch alles Menschen sind, die Elektriker geworden sind aus einem Grund. Die wollen ja am Kabel arbeiten.
Genau, die wollen gar nicht diese Aufgabe, die Dokumentation. Ne? Das ist ja auch im medizinischen und Pflegebereich so, dass dieser ganze Dokumentationsbereich und bürokratische Bereich, den ja keiner da, glaube ich, so gerne macht, jetzt wirklich enorm erleichtert wird und die KI da schon ziemlich gute Ergebnisse bringt.
Ja, stimmt.
Beim Big Bang KI Festival geht es ja auch um künstliche Intelligenz. Wie blickst du denn als Unternehmerin und Ingenieurin auf das Thema? Also was reizt dich da so?
Ja, voller Vorfreude. Ich glaube, wir haben es ja schon rausgehört am Anfang. Ja. KI ist natürlich für mich ein Hilfsmittel, ist einfach nur eine Technik, wie wir das Kind nennen, ist eigentlich egal. Aber die Abkürzungen, will ich es mal vorsichtig nennen, die die Technik zu bieten hat, sind natürlich stark. Wir machen aber auch viel im Bildbereich, also gerade wir machen Videoüberwachungstechnik für den ÖPNV und da hat es auch viel mit dem Thema Sicherheit zu tun. Mich hat schon immer umgetrieben, dass wir in Deutschland aufklären, wenn das Opfer ja schon verletzt ist oder Schlimmeres noch. Wir können den Täter identifizieren, aber wir können an der Stelle ja die Opfer nicht mehr schützen. Und in dem Bereich liebe ich zum Beispiel KI, Aggressionsdetektion oder solche Themen, weil die Menschen schützen, die machen Dinge sicherer. Und da hat es natürlich, das ist jetzt ist spezifisch in meinem Bereich, in der Mobilität, einen unheimlichen Sinn. Arbeitsentlastung hatte ich vorhin schon gesagt, ein tolles Thema, aber auch in meinem persönlichen Dasein. Ich habe 2 Kinder, ich habe x Ehrenämter, ich mache so gerne so viel auf einmal. Die Erleichterung, die ich durch manche von diesen simplen Apps kriege, das ist jetzt noch nicht die Hardcore-KI, ist mir natürlich klar, aber die vereinfacht mein Leben und deswegen alleine bin ich schon großer Fan davon. Die macht Multitasking irgendwie wieder einfacher.
Welches KI-Tool nutzt du denn am liebsten?
Also am meisten tatsächlich aktuell Perplexity. Hat aber was damit zu tun, dass ich gerade jetzt natürlich viele Berichte schreibe, ob das jetzt für den Jahresabschluss ist oder eben Nachhaltigkeitsbericht und das ist textmäßig sehr, sehr einfach, sage ich mal, das ist ja wie Google.
Und man sieht die Quellen, ne? Ja,
ja, ich sehe die Quellen und das kannst du nachverfolgen. Wir haben intern natürlich den Microsoft Copilot. Es ist ein Tool, ausbaufähig, würde ich vorsichtig sagen. Und dann bin ich ja noch sehr aktiv in der Robotik. Da haben wir natürlich eben eher Machine Learning in diese Richtung. Da kann ich jetzt nicht so viel spielen mit auf dem iPhone, aber es ist natürlich die Richtung, die mich umtreibt und interessiert. Gerade in der Infrastruktur werden die Themen digitaler Zwilling immer wichtiger. Aber da geht es auch um riesen Datenschätze. Also haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber da wird es natürlich auch nochmal einen riesen Sprung geben mit Quantum Computing. Sind wir in Deutschland auch nicht schlecht aufgestellt. Mhm. Und die Rechenleistung, die da kommt, die macht jetzt ausgerechnet in meiner Branche natürlich den großen Unterschied.
Ja, das ist super spannend. Hast du denn so einen Prompt, wo du sagst, das ist so, kann ich mal mitgeben als Tipp für andere? Der also, erleichtert mir regelmäßig ganz viel Arbeit.
Nee, tatsächlich habe ich da nichts Gutes, wahrscheinlich, weil mein Kopf gerade tief im Roboter drin steckt und die Prompte sind gerade noch in dem Sprachbereich. Stehe auch selbst nicht hin, lauf weiter.
Manchmal hat man ja so super Prompts, die man, ich habe auch manchmal, sehe ich was und probiere das aus und bin total begeistert. Deshalb bin ich immer auf der Suche nach neuer Inspiration.
Cool, ich überlege nochmal, vielleicht fällt mir bis zum Schluss was ein, aber da bin ich nicht so gut drin, dass ich sage, ja cool, da habe ich was.
Ja.
Im Moment fängt mein Satz immer an mit, erstelle mir bitte ein.
Ja. Ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Was braucht es denn, damit Mittelständler KI nicht als Bedrohung, sondern als Chance sehen, so wie du das siehst? Ne? Weil viele haben sich ja noch nicht so ganz, sage ich mal, mit dieser neuen Technologie angefreundet.
Ich glaube, ein tiefes Verständnis der eigenen und der andockenden Geschäftsfelder, um das mal so ein bisschen auszuführen. Wir hatten früher bei LAT auch viele Krankenhäuser, für die wir so Videoanalysensysteme gebaut haben. Unheimlich aufwendig, das waren diese typischen Green Rooms oder Blue Rooms mit großen Kameras drin. Die haben Bewegungsanalysen gemacht. Dieses Geschäftsfeld bedienen wir nicht mehr. Wir haben stattdessen in ein Startup investiert, das heißt Lindera, und die machen Bewegungsanalysen mithilfe von KI über Smartphone. Hört sich logisch an, ist auch gar nicht so komplex, aber in der Genauigkeit, und zwar da sind unter Millimeterbereich, dann doch etwas schwieriger. Und für uns ist es natürlich ein Riesending gewesen, dort einzusteigen, die Chance zu haben, unseren Kunden zu halten, aber dem die viel bessere Lösung zu geben. Weil jetzt auch Hilfspersonal die Analysen ganz einfach machen kann. Und was ich noch wichtiger finde, die Patienten müssen nicht mehr von A nach B gefahren werden. Was für jemanden, der schon so eine Verletzung hat oder in einem späten Krankenstadium ist, auch wirklich nicht angenehm ist. Deswegen, also sowas vielleicht, sehen die Möglichkeiten, mit neuen Firmen zu arbeiten, da nochmal neue Dinge kennenzulernen. Das Zweite, was enorm wichtig ist, Arbeitserleichterung. Ganz einfach. Also wir haben eine Gesellschaft, wenn wir mal gucken, gerade in der Verwaltung, die kämpft mit Burnout, die kämpft mit Depressionen. Das sind Krankheitsbilder, die sind eigentlich erst in den letzten 10 Jahren sehr sichtbar geworden. Die spielen bestimmt auch eine Rolle, weil wir so viel von außen wahrnehmen und weil wir in so einer volatilen Welt im Moment unterwegs sind. Aber wie entlasse ich denn mein Team? Wie komme ich denn zu dem Punkt, dass sich bei mir alle wieder wohlfühlen? Und ich glaube, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die erkennt, da kann mir eine Technik wie KI unheimlich viel helfen. Auch Arbeitsentlastung, Arbeitsverteilung besser zu steuern, dann ist das schon, glaube ich, kann man verstehen, warum man es ausprobieren sollte. Wir machen es ja bei LAT total spielerisch. Also in der Verwaltung tatsächlich mit einem Werkstudenten der HTW, der hier auf Bedarf quasi sich mit jemandem an den Schreibtisch setzt und den Lösungen zeigt.
Das ist natürlich super, ne? Genau.
Das macht viel Spaß.
Die Einstiegshürde möglichst gering halten, das ist schon enorm wichtig, glaube ich.
Ja, und ganz spezifisch machen wir es auch so, dass es auch private Fragen sein dürfen. Also auch, wie bewässere ich meine Pflanzen, wenn ich im Urlaub bin? Ja, das ist, weil über diesen Weg kommt jeder ohne Berührungsängste näher an die Technik und kann daraus dann auch, glaube ich, da bin ich überzeugt von, ableiten, wie sie im Arbeitsalltag funktionieren können. Unser Disponent hat, glaube ich, angefangen, eine coole Campingstrecke rauszusuchen und jetzt werden darüber die LKW-Routen geplant.
Ja, also super.
Ist doch gut, dass er beim Urlaub angefangen hat. Da war der wenigstens motiviert.
Ja. Also das ist doch super, ne? Ich hoffe, dass das Schule macht und dass viele andere sich dadurch auch unterstützen lassen. Du bist ja nicht nur Unternehmerin, du bist ja auch in vielen Gremien aktiv, unter anderem im Aufsichtsrat der Berliner Volksbank. Welche Impulse möchtest du denn dort setzen?
Ja, okay, man hat es vielleicht rausgehört. Mein Kernbereich ist ja doch das Thema IT und eben auch Digitalisierung. Die Berliner Volksbank ist da tatsächlich schon sehr gut aufgestellt. Wir haben verstanden, für den Kunden Innovation zu betreiben und auch dieses ganze Thema Servicefreundlichkeit, serviceorientiert, es ist da schon angekommen. Die haben nicht umsonst im letzten Jahr ihr Rekordjahr gehabt. Deswegen, ich glaube, und so sollte vielleicht jeder gute Aufsichtsrat sein, da geht das Learning in beide Richtungen. Ich bringe natürlich Impulse rein, auch gerade was Nachfolge angeht. Wird in Deutschland ein Thema sein, was uns die nächsten 10 Jahre besonders intensiv beschäftigt, weil so viele Themen auch gerade in den neuen Bundesländern so viele Unternehmen stehen halt vor der Nachfolge und haben keine Zukunftssicherung. Deswegen ist es ein Thema, was ich so aus dem FF mitbringe, aus eigener Erfahrung. Aber das andere Thema, Digitales, da lerne ich fast noch mehr von denen als andersrum. Also ist schon ja, toll und es macht auch richtig Spaß. Ist auch mein Lieblingsmandat, gebe ich zu. Aber da ist so ein agiles Team. Übrigens auch sehr gut gemischt. Da sind 2 Frauen und 2 Männer im Vorstand, was schon einen großen Unterschied macht. Mhm. Aber auch die Belegschaft ist, wenn wir auf Alter, Herkunft und auch Geschlecht gucken, total gut durchmischt. Und ich glaube, die Ergebnisse da sprechen für sich.
Ja, also man weiß ja auch aus vielen Studien, dass divers aufgestellte Teams auch die besseren wirtschaftlichen Ergebnisse bringen. Das sieht nicht nur schön aus, ne, sondern es bringt auch einfach die besseren Ergebnisse. Und zu dem anderen Punkt, das Thema Unternehmensnachfolge, das ist bei uns ja auch immer ein großes Thema. Wir haben ja Anfang des Jahres den Ratgeber Unternehmensnachfolge herausgebracht und mit Praxistipps tatsächlich, weil es gibt ja sehr viele, ich sag mal, rechtliche Abhandlungen dazu, die nötig sind und auch gerade steuerrechtliche Abhandlungen, die man dann braucht. Aber wir haben da einen ganz guten Praxisratgeber geschaffen, um Menschen auch den ersten Zugang dazu zu erleichtern und einfach mal durch so ein nicht so dickes Buch zu blättern und zu gucken, was gibt es denn da überhaupt für Punkte, auf die ich mich vorbereiten muss und so weiter. Und das ist auch ganz gut angenommen worden. Und wir arbeiten natürlich auch weiter an dem Thema, weil das Thema Unternehmensnachfolge für die deutsche Wirtschaft jetzt schon und ich glaube in den nächsten 5 Jahren von enormer Bedeutung sein wird.
Ja, ich glaube, wir fangen auch langsam an zu verstehen, dass Nachfolge auch eine Karriereform sein kann. Also ich sehe immer mehr Quereinsteiger, die tatsächlich Unternehmer oder Unternehmerin werden, indem sie in ein Unternehmen, was es schon gibt, einsteigen und dort aktiv die Nachfolge angehen. Sowas finde ich total spannend. Also man darf ja da auch im besten Fall auf einer soliden Basis aufbauen. Und gerade so, wie ich meine Branche beschrieben habe, mit viel Luft nach oben, was Innovationsmöglichkeiten angeht, so sind halt oft auch Familienunternehmen, gerade wenn die in die 2. Generation kommen. Also da kann ich nur zu ermuntern und ja, wie mit vielen Dingen im Leben, ne? Alle kochen nur mit Wasser. So schwer ist es gar nicht. Gut und gerne mal anschauen und dann.
Ja, genau. Also da sind wir auch stark auf dem Thema. Und das Thema findet auch auf dem Big Bang KI Festival statt. Es gibt einen eigenen Branchentreff Unternehmensnachfolge und M&A. Aber unabhängig davon, worauf dürfen wir uns denn bei dir freuen auf dem Festival?
Genau, ich bringe ein bisschen was mit zum Thema KI tatsächlich und die Verbindung zur Robotik. Ich hatte es ja gesagt, wir haben einen Mangelberuf am Gleis. Wir kriegen das ganze Thema Dokumentation, wo sind eigentlich die Kabel verlegt worden, überhaupt nicht in den Griff. Im Bauschadensbericht ist es auch der höchste Kostenposten. Also jeden Steuerzahler da draußen sollte interessieren, wo geht das Geld hin? Und können wir es nicht besser investieren, als darin Kabelschäden zu reparieren, die tatsächlich entstehen, weil wir nicht wissen, wo die Kabel sind. Also der Bagger geht ans Werk, denkt, hier ist ja nichts drin, hier ist nichts eingezeichnet und zack, hat der in einem kompletten Bezirk Glasfaseralarm gelegt.
Ja, das war's mit dem. Das geht gar nicht so selten, ne? Leider.
Das passiert tatsächlich oft, also noch mehr mit Datenkabeln als mit Stromleitungen. Die Reparaturen sind aufwendig, die machen keine Freude. Und ich habe mir irgendwann zum Ziel gesetzt, dass es so nicht sein kann. Wir haben kein digitales Kabelkataster in Deutschland. Damit dieses aber entstehen kann, muss ordentlich dokumentiert werden. Und wie ich schon gesagt habe, ein Elektriker ist halt nicht dafür da, Bücher zu schreiben oder Pläne zu zeichnen. Der wäre ja dann Planer geworden. Ursprünglich mal von Boston Dynamics den Spot ins Gleis gebracht. Mittlerweile sind wir umgestiegen auf den Unitree. Den bringe ich auch mit und zeige so ein bisschen, was wir da machen und was der kann. Wir haben das ganze Thema auch weiterentwickelt. Wir haben mittlerweile nicht mehr nur die Kabel, sondern wir gemeinsam mit einigen Unis und Fachhochschulen, zum Beispiel der RWTH Aachen, haben wir daraus gemacht Tunnelanalyse, also Bestandsaufnahme. In welchem Zustand sind die Tunnel, wo muss was renoviert werden und wann? Und es ist mega spannend, weil die das direkt in digitalen Zwilling übersetzt haben. Die sammeln so effizienter die Daten auf unseren Baustellen mittlerweile. Ja, und da zeige ich ein bisschen was, auch wie sich der Roboter bewegt, wie wir zur Sprachsteuerung übergegangen sind, damit der ein echter Kollege bzw. meine Sicht eine Kollegin wird.
Ja. Ja. Hat der Roboter denn eigentlich einen Namen?
Also, ja, das ist gerade eine Diskussionsgrundlage. Mal sehen, ob wir es bis dahin geschafft haben. Der hat einen Namen, aber eben einen männlichen. Wir schauen mal, wie weit wir dann sind.
Ich bin sehr gespannt. Und zum Schluss habe ich nochmal unsere Festivalfrage. die ich allen unseren Gästen und Gästinnen stelle. Mit wem würdest du auf dem Big Bang KI Festival am liebsten essen gehen und warum?
Oh, da gibt es so viele.
Ja, also es kann auch niemand sein,
der... Also das Line-Up ist super, eigentlich ist aber meine Antwort mit dem Koch, weil mich ja schon immer interessiert, wie die Sachen entstehen, wie sie da hinkommen und vor allen Dingen, wie die zubereitet werden, um so lange gut zu schmecken. Also dürfte ich den Koch nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben wahrscheinlich mehrere.
Untypisch, ne? Ja. Ich mag aber immer mit der Basis sprechen. Also ich liebe Dinge dort zu klären, wo sie entstehen. Deswegen, ich nehme den Koch.
Ja, interessant. Ich finde ich auch spannend. Ich würde das mal an der Bar versuchen.
Das ist auch gut. Das geht auch immer gut.
Ich lerne auch immer gerne neue Sachen dazu. Liebe Larissa, vielen Dank. Was für ein spannendes Gespräch mit einer beeindruckenden Frau, die zeigt, wie moderne Führung im Mittelstand heute geht. Mit Weitblickhaltung und jeder Menge Innovationskraft vor allem. Larissa Zeichert steht für eine Zukunft, in der Technik, Nachhaltigkeit und Diversität nicht nur Schlagworte, sondern gelebte Realität sind. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso inspiriert wie mich und ihr seid genauso gespannt auf Larissas Impulse beim Big Bang KI Festival und auf den Namen von dem Roboter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung, einen Kommentar oder das Teilen in eurer Community. Und wie immer gilt, bleibt neugierig, bleibt offen und bleibt dran, denn die nächste spannende Folge ist schon in Planung. Bis bald!
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 10. und 11. September zum Big Bang KI Festival in Berlin. Infos und Tickets gibt's unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert gerne den Podcast, empfehlt ihn weiter und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.